Wir sind immer noch unterwegs auf den Spuren des Messias. Zwei Spuren haben wir uns schon angeschaut. Einmal ganz am Anfang im Paradies, wo wir einen Hoffnungsschimmer präsentiert bekommen haben. Die Hoffnung darauf, dass das, was dort an Unglück geschehen ist, nicht für immer uns Menschen beherrschen und bestimmen wird. Dieses Ringen in uns zwischen dem Guten und dem Bösen, diese Verführung, das zu tun, was nicht richtig ist, was schädlich ist, was Schaden zufügt in der Welt anderen Menschen. Das ist das eine. Und das andere ist, die zweite Spur, der wir gefolgt sind, hat uns direkt vor die Stiftshütte und den Tempel geführt. Dieses Haus, das Gott für sein Volk gedacht hat, und dieses Zelt, was sie begleitet hat während der Wüstenwanderung. Wenn einmal eben in diesem Ringen, das wir haben, die falsche Seite die Oberhand behält. Wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht gut sind, die nicht Gottes Willen widerspiegeln, dann haben wir trotzdem eine Hoffnung, nämlich, dass Gott uns vergibt. Das ist das Symbol des Tempels. Und ein Blick auf Jesus, auf den Messias, der selbst gekommen ist, um uns Vergebung zu schenken, um uns Heilung zu geben, um uns Frieden zu geben, dadurch, dass wir wieder zurückkommen dürfen zu Gott, egal was passiert ist. Und heute wollen wir uns kurz vor Heiligabend, wirklich diesen einen Tag, bevor wir daran denken, dass Jesus Mensch geworden ist, an diesem letzten Tag vor Heiligabend wollen wir uns im dritten Schritt auch genauso nah an die Schwelle des Messias begeben, an die Türschwelle seiner Geburt. Noch ist Jesus nicht da. Noch sitzt er bei seinem Vater an der Seite im Himmel in seiner Herrlichkeit. Aber es ist jetzt dieser Moment, in dem der Sohn Gottes seine Herrlichkeit zurücklässt. Die Engel verabschieden sich vielleicht von ihm, keine Ahnung. Gott, der Vater, wünscht ihm alles Gute. Jesus macht sich auf den Weg, um Mensch zu werden. Er macht sich auf den Weg, und das müssen wir uns mal vor Augen malen, und wenn ihr selber vielleicht Eltern seid oder das mitbekommt, was für ein Wunder das ist, wenn Leben entsteht. Jesus macht sich auf den Weg, eine kleine Zelle zu werden. Im Bauch einer Frau. Ein klitzekleines Lebenskörnchen. Und in diesem Ganzen, in diesem Körnchen ist Gott selbst gegenwärtig. Und aus diesem Körnchen, aus dieser Lebensquelle wird ein Baby, das zur Welt kommt in Bethlehem. Und ich möchte mit uns an diese Schwelle gehen, wo genau das passiert. Wo der Sohn Gottes die Herrlichkeit im Himmel verlässt und zu diesem Korn des Lebens im Bauch einer Frau wird. Lukas 1, ich möchte lesen die Verse ab 26. Und könnt gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel habt, das mitverfolgen. Es ist ein etwas längerer Text, aber ich lese das einfach mal vor. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Was für eine Szene. Voller interessanter Details. Am ersten Advent haben wir diese ganze Geschichte aus einer anderen Perspektive betrachtet. Marina hat gepredigt über Josef, wie er darauf reagiert hat, dass seine Verlobte plötzlich schwanger ist, und zwar nicht von ihm. Und hier sehen wir jetzt die andere Seite. Wir sehen Marias Perspektive auf die ganze Geschichte. Wer ist Maria? Maria ist von ihrer Abstammung her verwandt mit König David. Aber das bedeutete in der Zeit nicht viel, denn es gab viele, die das für sich so in Anspruch nehmen konnten. Sie war wahrscheinlich nicht besonders reich, das wissen wir nicht genau. Sie war definitiv jung, denn Frauen haben damals jung geheiratet, viel jünger als heute. Sie war verlobt, das sehen wir aus dem Text, sie war also noch nicht verheiratet. Und Verlobung bedeutete damals, dass man ein Jahr miteinander verlobt war. Und das war, wie soll man das sagen, vielleicht in unserer Zeit ist das ein bisschen schwierig in den ganzen Debatten über MeToo und so weiter, aber das war ein Ausdruck großer Skepsis der Männer gegenüber ihren Frauen. Denn wenn innerhalb dieses einen Jahres plötzlich ein Baby auftauchte, das nicht vom Ehemann war, wusste man, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und deshalb hatte man diese Wartezeit, bevor die Ehe, die man mit der Verlobung schon geschlossen hat, rechtskräftig wurde. Sie war in dieser Verlobungszeit. Sie hatte da ihren Mann vor Augen, Josef. Sie müssen sich wirklich geliebt haben, das sehen wir in der Reaktion von Josef. Und sie wartete darauf, mit ihm eine Familie gründen zu können. Dass diese Verlobungszeit zu Ende geht, sie wirklich zusammenziehen können und eine Familie gründen können. Und jetzt versuch mal, dir diese Szene vor Augen zu malen. Jonda, auch das kannst du, auch als Mann, denn das nennt man Empathie, dazu sind wir alle in der Lage, uns hineinzuversetzen, was das bedeutet. Stell dir vor, du bist diese Frau mit dieser Geschichte. Und jetzt stell dir vor, zu dir kommt der Engel und sagt dir, du wirst schwanger werden, ohne dass ein Mann beteiligt ist. Und er sagt dir, dieses Baby wird der Sohn Gottes sein. Wie würdest du darauf reagieren? Ich glaube, du wirst erstmal denken, Moment, was für ein Film läuft hier gerade? Ernsthaft? Wir haben heute vielleicht so manchmal die Meinung, wir sind ein bisschen überheblich, wenn wir über unsere Vorgänger nachdenken, in der Hinsicht, dass wir meinen, die waren damals alle ein bisschen dumm und ungebildet. Die glaubten noch an Drachen und Mythen und Fabeln und hatten so die Gedanken, dass überall Magie ist und alles Mögliche. Es ist gefährlich, so zu denken, denn irgendwann sind wir diese Alten aus der Vergangenheit und so werden die Menschen in der Zukunft auch über uns denken. Aber es ist auch falsch, weil die Menschen so damals nicht gewesen sind. Die waren nicht alle dumm und naiv. Die haben nicht alle geglaubt, dass um die Ecke jederzeit ein Drache auftauchen könnte und überall Magie ist. Das war nicht so. Wenn damals jemand gesagt hätte zu seinen Kumpels, hey, mir ist ein Engel erschienen, dann hätten die zu dem gesagt, alles klar, was hast du geraucht? Was hast du getrunken? Das war damals nicht so, dass überall plötzlich Engel herumspaziert sind. Und ich denke, auch Maria dürfte der Gedanke in den Sinn gekommen sein, wie erkläre ich das meinem Verlobten? Was wird der dazu sagen? Was mache ich jetzt damit? Wir sehen hier sogar, dass sie nachfragt. Sie sagt dem Engel, wie soll das möglich sein, wenn ich bisher mit keinem Mann das Bett geteilt habe? Wie soll das funktionieren? Schon damals wusste man, dass die Rechnung so aussieht: Baby gleich Mann plus Frau. Das wissen die Menschen von Anfang an. Und wenn kein Mann beteiligt ist, war für Maria klar, kein Baby. Da fehlt etwas in der Rechnung. Wie soll das möglich sein? Aber wir sehen hier in der Geschichte, wie sie darauf antwortet. Als der Engel ihr das nochmal nahelegt, sagt, ja, es wird so passieren, Gott selbst wird dafür sorgen, dass dieser Lebenssame in deinen Bauch hineingelegt wird. Sie antwortet, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie nimmt das an. Sie akzeptiert, was der Engel ihr sagt. Sie hinterfragt es nicht. Sie fragt nach, aber sie hinterfragt es nicht. Sie zweifelt nicht, sie misstraut nicht. Sie nimmt es an. Was wir hier sehen bei Maria ist, sie offenbart einen einfachen Glauben. Ein einfacher Glaube, der sagt, Gott sagt es, also wird es so sein und ich nehme es an, was Gott mir sagt. Man könnte diesen einfachen Glauben von Maria auch anders umschreiben. Nicht so nett. Man könnte sagen, sie ist naiv. Maria ist naiv. Das ist die negative Beschreibung dafür. Und wir leben hier und wir sind stolz darauf, auch wenn das manchmal ein bisschen mehr verblasst in der Zeit jetzt, aber wir sind stolz darauf, das Land der Dichter und der Denker zu sein. Wir sind das Land der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie. Wir sind das Land von Forschung und Wissenschaft, Empirie, Nachweisbarkeit. Es muss alles gut begründet sein. Darauf sind wir stolz. Und naiv zu sein, ist in diesem Umfeld etwas sehr Negatives. Unkritisch. Nicht genug zweifelnd. Nicht genug hinterfragend. Und was Maria uns mitgeben kann als Vorbild, ist die Aufforderung, lasst uns naiv sein. Lasst uns leicht gläubig sein. Lasst uns das Verkopfte und Kaputtgedachte, das wir manchmal in unserem Leben so haben, mal zur Seite stellen. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand abgeben müssen. Das heißt nicht, dass wir alles blind glauben müssen. Das heißt nicht, dass wir uns hinters Licht führen lassen müssen. Aber Marias Glaube und Leben kann uns zum Vorbild dafür werden, Gottes Worte und Zusagen einfach anzunehmen. Morgen ist der Heilige Abend. Der Maria angekündigt wurde, ist zur Welt gekommen. Und wir glauben, dass dieses Kind in der Krippe tatsächlich der Sohn Gottes ist, wie wir es auch gesungen haben. Gott wurde Mensch. Habe ich Beweise dafür? Kann ich dir das lückenlos nachweisen, dass das wirklich so ist, wie die Bibel das sagt? Nein, das kann ich nicht. Das ist nicht zweifelsfrei nachzuweisen. Ich kann dich nur einladen, das zu glauben, so wie Maria es geglaubt hat. Einfach, vertrauend, fast schon kindlich. Kindlich zu glauben, dass es wahr ist, was Gott uns sagt. Ja, nicht nur kindlich. Ja, wir dürfen es auch sagen, naiv zu glauben. Naiv zu glauben. Denn bei Gott dürfen wir naiv sein. Was ist denn das Problem mit Naivität? Wieso ist das für uns so ein Problem? Das Problem ist, naive Menschen lassen sich ausnutzen. Jemand, der leichtgläubig ist, glaubt eben auch alles. Auch das, wenn ein Mensch es böse mit dir meint und dich hinters Licht führen will. Deshalb sollen wir gegenüber Menschen nicht naiv sein. Aber bei Gott dürfen wir naiv sein. Wieso dürfen wir bei Gott naiv sein? weil Gott uns niemals hinters Licht führen wird. Weil Gott niemals etwas Böses mit uns im Sinn hat. Weil Gott unsere Naivität nicht ausnutzen und missbrauchen wird, um dir Schaden zuzufügen. Bei Gott darfst du naiv sein. Bei Gott darfst du leicht glauben. Und ich möchte dich heute hier an diesem Vortag des Heiligen Abends dazu einladen, mit Maria und mit mir zusammen naiv zu glauben. Naiv zu glauben, dass dieses Baby in der Krippe wirklich der menschgewordene Schöpfer des Universums ist. Dass dieser Gott sich auf den Weg gemacht hat, eine kleine Zelle zu sein, ein Embryo, ein Baby, ein Mann, der dann sein Leben für dich gelassen hat, damit du Frieden in deinem Leben finden darfst. Frieden und Ruhe und Heilung. Kurze Zeit nachdem der Engel bei Maria gewesen ist, besucht Maria eine Verwandte. Der Engel hat sie selbst erwähnt, Elisabeth. Und sie erwarten, Elisabeth und Zacharias, auch ein Baby. Der Engel weiß das ganz genau, weil er hat es Zacharias angekündigt. Genauso vorhergesagt wie das Baby in Marias Bauch. Und als Maria dann bei Elisabeth ankommt, da passiert Folgendes. Ich lese mal weiter, die Verse 39 bis 45. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Selig, oder anders übersetzt, glücklich zu nennen, ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Und glücklich sind auch wir zu nennen. Gott nennt dich glücklich. Gott nennt dich selig, wenn du glaubst, was Gott dir zusagt, was Gott dir anvertraut. Und zwar, Jesus ist gekommen, um dir einen Grund für eine ewige Freude zu schenken. Jesus ist gekommen, um dir die Tür für ein neues, ein anderes Leben zu öffnen. Er ist gekommen, um dir ein Leben zu geben, das nicht mehr aufhören wird. Und Jesus hat es in seinem Leben gezeigt. Er ist gekreuzigt worden, aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er hat den Tod besiegt. Und diese Macht, das Leben und den Tod zu überwinden, diese Macht möchte Gott auch dir geben. Durch das Baby in der Krippe. Was Gott von uns erwartet, ist nicht viel. Was Gott von uns erwartet, ist, dass wir naiv glauben, leicht glauben, dass das, was er dir zusagt, auch wirklich stimmt. Lasst uns also in diese Weihnachtszeit als Leichtgläubige gehen und uns von dem ansprechen lassen, was Gott für uns bereithält. Amen.